ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wir beginnen die Sendung heute mit einem Fall aus Nordrhein-Westfalen, der beunruhigt, auch weil es keine schnellen Antworten gibt. In einem Krankenhaus in Gelsenkirchen sind innerhalb von nur 3 Monaten 3 Kinder mit Fehlbildungen an der Hand zur Welt gekommen. Kann das ein unglücklicher Zufall sein oder steckt eine Ursache dahinter, ein Problem, das man lösen muss, um andere Babys davor zu bewahren? Die Mediziner warnen vor Panikmache, sie versprechen, die Fälle gründlich zu untersuchen, doch das braucht Zeit. Und vielleicht gäbe es schnellere Antworten, wenn Geburten und Fehlbildungen in Deutschland systematisch erfasst würden. Juri Sonnenholzner.
Eine Laune der Natur, sagen Ärzte häufig, wenn sie Eltern den Grund für eine Fehlbildung nicht nennen können. So geschieht es etwa in der Hälfte aller Fälle, wenn ein Kind mit zu vielen Fingern oder fehlenden Gliedmaßen das Licht der Welt erblickt. Eine Laune der Natur, das bekamen auch Barbara und Walter Jordan zu hören. Nur wer genau hinschaut, sieht, dass Ring und Mittelfinger ihres Sohnes Jonas zusammengewachsen sind. Im März wurde er geboren. Als nun bekannt wurde, dass 3 Säuglinge ebenfalls mit einer Fehlbildung an der Hand in Gelsenkirchen zur Welt gekommen sind, da wurden wie die Jordans mehrere Eltern hellhörig.
Jetzt interessiert mich schon, ob es wirklich nur eine Laune der Natur ist oder ob es doch irgendwas ist, was so von außen Einfluss drauf gehabt hat, dass das jetzt so gekommen ist.
Sie sucht den Fehler bei sich, habe ich gerade gehört, ich bei mir. Aber was heißt Schuld? Also man überlegt schon, was könnte es gewesen sein?
Das wollen auch Ärzte der Universitätsmedizin Mainz wissen. Vor 30 Jahren begannen sie damit, gezielt Risikofaktoren für Fehlbildungen bei Babys zu sammeln und schufen ein Register. Anlass damals war der Atomunfall von Tschernobyl. Führte die radioaktive Wolke, die von dort nach Europa zog, hier zu Fehlbildungen? Äußere Einflüsse immer wieder Grund für Fehlbildungen. Giftstoffe in älteren Baumaterialien etwa, aber auch Vorerkrankungen der Mutter und Infektionen während der Schwangerschaft. Sie machen aber nur höchstens 5% der Fehlbildungen aus. Ein Drittel ist auf die genetische Veranlagung zurückzuführen. Das Mainzer Modell, wie Ärzte das Mainzer Register nennen, erarbeitet solche Erkenntnisse. Aber nur im Raum Mainz. Mehr solcher Register in 5 oder 6 Regionen wären nötig.
Eine deutschlandweite Fehlbildungserfassung ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Es reicht, wenn wir 5-10% der Neugeborenen entsprechend monitoren, also auf Fehlbildungen untersuchen und dann die ganzen Daten zusammenführen.
Diese Aufgabe, sagen andere Mediziner, könnte aber vielleicht auch die sogenannte Perinatalerhebung übernehmen, eine Datensammlung eines jeden Bundeslandes zur Qualitätssicherung des Geburtswesens. Denn Fehlbildungen werden darin bereits erfasst.
Bei der Perinatalerhebung werden die Befunde weitergereicht und alle gesammelt. Wenn das jetzt in dem Fall der Fehlbildungen der Gliedmaßen so erfolgen würde, dass auch eine sehr intensive und ausführliche Anamneseerhebung dabei wäre, dann wäre das ein großer Schritt nach vorne.
Familie Jordan hat ihren Fall gemeldet. Je mehr Eltern das tun, wie sie sagen, umso schneller könnte vielleicht die Ursache für Jonas Besonderheit eingekreist werden. Das würde Eltern entlasten, denn viele suchen die Schuld zuerst bei sich selbst und nicht in einer Laune der Natur.
Nach Israel. Wer in Jerusalem regieren wird, ist auch heute am Tag nach der Wahl völlig unklar. Es gibt für keines der Lager eine Mehrheit und doch scheinen die Zeichen schlecht zu stehen für noch Premierminister Netanyahu. Der könnte wegen diverser Korruptionsaffären bald mehr im Gericht als in der Knesset stehen und er hat sich viele Feinde gemacht. Bereits mehr als 10 Jahre nun führt Netanyahu dieses Land mit stramm rechtsreligiösem Kurs und Geschenken vor allem für jüdische Siedler. Den arabischen Wählern aber gab er das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, was ihm jetzt wohl auf die Füße fällt. Denn gerade die israelischen Araber, immerhin 20% der Bevölkerung, sind jetzt vermehrt zur Wahl gegangen. Bernd Niebrügge.
Muhammad Kashkush ist Lehrer. Mit einem Freund säubert er das Parteibüro der arabischen Wahlliste gemeinsam. Gestern Nacht wurde hier in der Stadt Kalandschua der große Erfolg gefeiert. Bis zu 13 Sitze könnte die arabische Partei in der Knesset bekommen. Viele von uns sind nur zur Wahl gegangen, um Netanyahu abzustrafen, wegen all seiner Beleidigungen gegenüber den Arabern. Kalansua ist die Heimat von Handwerkern, Landwirten, Akademikern. Wie sie lebt die Mehrheit der rund 1,6 Millionen arabischen Israelis in Galiläa im Norden Israels. Für den Zorn auf den israelischen Premierminister finden sie hier viele Gründe. Ein von Netanyahu angestoßenes Nationalitätsgesetz hat letztes Jahr Israel als allein jüdische Nationalstaat definiert. Benachteiligt sei man zudem bei Infrastruktur, Bildung und Jobs gegenüber den Juden. Wir haben auch so viel Gewalt, Waffen und Kriminalität hier, meint Restaurantbesitzer Moayat. Unsere neuen Abgeordneten sollten sich jetzt darum kümmern, dass das endlich angegangen wird. Premierminister Netanyahu, der Regierungschef ihres Staates, ist bei den meisten hier der unbeliebteste Politiker. Und der hat im Wahlkampf mit anti-arabischen Videos und Verbalattacken vor allem in den sozialen Medien diese Einstellung genährt. Hier warnt Netanyahu vor einer aus seiner Sicht gefährlich hohen Wahlbeteiligung bei den Arabern. Die Leute freuen sich deshalb besonders, dass Netanyahu wohl gescheitert ist. Und so war es auch keine Siegesfeier für Premier Netanyahu in den frühen Morgenstunden. Denn er konnte seinen Anhängern bei der Wahlparty keine Mehrheit für sein rechtsreligiöses Bündnis präsentieren. Trotz dieser Wahlschlappe haben seine bisherigen streng religiösen und nationalistischen Bündnispartner ihm den Auftrag gegeben, für sie in Koalitionsverhandlungen zu gehen, um eine Regierungsmehrheit zu finden. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten, eine Regierung unter meiner Führung oder eine gefährliche Regierung, die hier von arabischen Parteien abhängt. Netanyahus Likud-Partei liegt praktisch gleich auf mit der Liste Blau-Weiß seines Herausforderers Gantz. Trotzdem hofft Netanyahu, dass er vom Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Das will auch Gantz. Aber auch für den Mitte-Links-Block reicht es nicht zur Mehrheit. Am Morgen spricht sich Gantz indirekt für eine große Koalition aus. Ich wünsche dem israelischen Volk eine gute Regierung der Einheit, wie sie sich auch die Menschen wünschen. Doch gilt für Gantz die eine Bedingung, Netanyahu muss abtreten. Nur er könnte Netanyahu zu einer rechten Mehrheit verhelfen, Hardliner Lieberman. Doch er will nicht, weil er Netanyahus streng religiöse Koalitionspartner ablehnt. Stattdessen würde Lieberman gerne zusammen mit Gantz und der Likud-Partei in einer Dreierkoalition mitregieren. Es gibt nur eine Option, eine Regierung der nationalen Einheit, breit aufgestellt und liberal. Doch was ist nun mit den Stimmengewinnen und dem neuen Selbstbewusstsein der arabischen Israelis? Wie die meisten seiner Freunde will Mohammed eigentlich nicht, dass sich die israelischen Araber an einer Regierung beteiligen. Denn beim Konflikt Israels mit den Palästinensern fühlen sie sich verbunden mit ihren Brüdern. Alle unsere Abgeordneten stecken da in einem Dilemma. Wie können sie im Falle eines Krieges gegen Gaza beispielsweise Minister und somit Teil davon sein? Das geht nicht. Kleine politische Schritte, mehr Anerkennung, mehr Mitsprache und verbesserte Lebensbedingungen als Teil Israels, das wäre ihnen hier schon genug. Das große politische Rad wollen sie nicht drehen.
Die Wahl in Israel und warum Benjamin Netanyahu an seinem eigenen Politikstil gescheitert ist, kommentiert Susanne Glass vom Bayerischen Rundfunk.
Als ein politischer Zauberer, als Magier der Macht, hat sich Israels Langzeitpremier Benjamin Netanyahu gerne feiern lassen. Als es im April nicht gelang, eine Koalitionsregierung mit Ultraorthodoxen und Säkularen zu bilden, hat er dafür gesorgt, dass sich die frisch gewählte Knesset selbst auflöste und Neuwahlen ausrief. Sein Rivale Benny Gantz kam erst gar nicht zum Zuge, seinerseits seine Regierungsbildung zu versuchen, obwohl dessen Mitte-Bündnis Blau-Weiß gleich stark wie Netanyahus nationalkonservativer Likud war. Im Wahlkampf hat Netanyahu dann hemmungslos alle Register gezogen, die Teilannexion des Westjordanlandes versprochen, gegen die arabische Minderheit gehetzt, demokratische Institutionen und freie Medien angegriffen. Am Wahltag hat er wie immer alle Regeln gebrochen, indem er Interviews gegeben und Umfragen veröffentlicht hat. Nach dem Motto, das Gesetz gilt nicht für mich, l'État, c'est moi, der Staat bin ich. Nur dieses Mal hat sein Zauber nicht gewirkt. Dabei hätte er ihn nötiger denn je. Nur ein Verbleib in der Regierung schützt ihn vor Strafverfolgung in diversen Korruptionsfällen. Aber die versprochene Teilannexion der Westbank hat sich nicht als Wahlkampfschlager entpuppt. Und die arabische Minderheit hat Netanyahu mit seinen Angriffen wohl eher motiviert, an der Wahl teilzunehmen. Sein Ziel, eine mehrheitsfähige Koalition aus rechten und ultrareligiösen Parteien, hat er klar verfehlt. Seine Partei steht schlechter da als bei den vergangenen Wahlen. Kampflos wird Netanjahu das Feld nicht räumen. Zumindest nicht, solange er den Likud noch hinter sich weiß. Man kann Israel nur wünschen, dass sich das Land, ohnehin ständig im Krisenmodus, nicht auch noch an den politischen Ausnahmezustand gewöhnen muss.
Susanne Glass kommentierte. Einkaufen am Gemüsestand und dabei immer die Furcht vor neuen Angriffen und Bomben. So sieht der Alltag aus auf dem Marktplatz von Idlib. Das Leben muss irgendwie weitergehen, gerade jetzt, wo das syrische Regime eine einseitige Waffenruhe ausgerufen hat. Doch es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Assads Truppen wieder angreifen. Denn die Provinz Idlib ist die letzte Hochburg der Rebellen, die das Regime noch nicht zurückerobert hat. Sie liegt im Nordosten des Landes an der Grenze zur Türkei, weshalb der türkische Präsident nun vor Millionen neuer Flüchtlinge warnt. Denn für die, die bleiben, wird das Leid immer größer. Oliver Meyer-Rüth berichtet.
Ein alles andere als professioneller Krankentransport in der syrischen Grenzregion Idlib. Krankenwagen gibt es kaum noch und auch kein Telefonnetz, um einen Arzt anzurufen. Der verletzte Mann wird in eine Spezialklinik für Knochenbrüche gebracht. Kurz darauf wird ein Kind entlassen. Auch dieser Transport dürfte nur mit Schmerzmitteln erträglich sein. Chefarzt Kador versorgt hier viele Kriegsverletzte. Dieser Dreijährige wurde nach einem Angriff des Assad-Regimes vor 4 Tagen mit einem gebrochenen Bein eingeliefert, sagt er. Der Arzt fürchtet die nächsten Attacken der Truppen des Regimes. In der Region seien in den letzten Wochen mehrere Krankenhäuser bombardiert worden. Es ist eine Angriffsserie mit kurzen Waffenstillständen, aber ich bin sicher, dass er auch uns bombardieren wird. Trotz der Ende August vom Assad-Regime verkündeten einseitigen Waffenruhe kommen in den syrischen Lagern an der türkischen Grenze täglich neue Flüchtlinge an. Zehntausende sind es bereits. Im Süden der Region Idlib beschieße das Regime ständig Rebellen und Zivilisten, sagen sie hier. Der Druck auf die Türkei, die direkt am Flüchtlingslager gelegene Grenzmauer zu öffnen, steigt. Auch haben die Flüchtlinge Angst, dass die Assad-Truppen sie sogar hier angreifen könnten. Entweder wir bleiben dann hier und sterben, oder wir gehen in die Türkei und dann weiter nach Deutschland oder andere europäische Länder. Im Zentrum der Stadt Idlib herrscht angespannte Ruhe. Die radikal-islamische Miliz Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS, hat uns Zugang gewährt. Die Rebellengruppe beherrscht weite Teile der Region Idlib, verbietet uns jedoch, sie zu filmen. Verschiedene Länder stufen die HTS als Terrorgruppe ein, auch weil deren Vorgängerorganisation mit der Al-Qaida verbunden war. Die wenigen Menschen im Stadtzentrum, die sich trauen, mit uns zu sprechen, lehnen eine erneute Assad-Herrschaft ab. Niemand will, dass das Assad-Regime zurückkehrt. Wir wollen in Frieden leben, unseren Lebensunterhalt verdienen, so wie es in anderen Ländern auch ist. In einigen Stadtvierteln sehen wir die Folgen schwerer Bombenangriffe. Die Bewohner beschuldigen das Regime, für den Beschuss und die Toten verantwortlich zu sein. Ein Mann erzählt, wie er und sein Sohn beim Angriff auf dieses Haus verletzt wurden, das Gesicht des Kindes entstellt. 35 Menschen, sagt er, wurden getötet und etwa 280 verletzt. Die Hälfte der Verletzten sind jetzt körperlich behindert. Viele haben das Viertel verlassen. Der russische Präsident Putin und der iranische Präsident Rouhani steckten hinter all dem Leid in Syrien, sagt er noch, denn beide seien Ersatzverbündete. Idlib ist gekennzeichnet von vielen Kriegsjahren. Und dennoch, Assad werde keine Ruhe geben, bevor er nicht auch ihre Region zurückgewonnen habe, so befürchten sie hier.
Die Abreise der Briten aus Europa, der Brexit, lässt die alten Partner in der EU immer verärgerter zurück. In der Politik genauso wie in der Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnte heute, der Kurs der britischen Regierung sei ein Spiel mit dem Feuer. Es könnte auch bei uns eine hohe 5-stellige Zahl von Arbeitsplätzen betroffen sein. Bereits jetzt merken Firmen, wie schwierig das Geschäft mit den scheidenden Briten ist, während Unternehmen von der britischen Insel in Deutschland ihre Zukunft suchen. Mirja Fiedler berichtet aus Berlin und Brandenburg und Philipp Wundersee aus Nordrhein-Westfalen.
Mr. Light muss weitermachen. Er arbeitet für ein britisches Unternehmen mit 20 Mitarbeitern in Willig, ein europaweiter Dienstleister für Drucker und Bürotechnik. Er hätte schon längst in Rente gehen können, aber dann kam der Brexit und damit viele Probleme. Die Firma bat ihn zu bleiben.
Ich glaube, das hat der UK viel Ruf gekostet, hat auch viel Geld gekostet und es ist noch kein Ende in Sicht.
Deshalb hat der britische Mutterkonzern ihn beauftragt, sich verstärkt von Deutschland aus um andere EU-Länder zu kümmern. Der Brite will auf alles vorbereitet sein. Für seine britischen Ingenieure beantragt er jetzt sogar internationale Führerscheine. Mehr Eigenständigkeit, weniger Mutterkonzern. So will die deutsche Niederlassung des Unternehmens durch die unruhigen Brexit-Zeiten.
Wir sind relativ eigenständig hier und es ist wenig Abhängigkeiten von der UK.
Andrew Light und sein Team haben jetzt schon verstärkt Ersatzteile aus Großbritannien in ihr Lager gebracht. Die Unsicherheit beim Betrieb in Nordrhein-Westfalen wächst jeden Tag.
Auch aus Brandenburg wollen sie weiter liefern, nach Großbritannien. Jörg Heise lässt in Blankenfelde-Marlow Drähte produzieren, Medizintechnik für minimalinvasive Brustkrebsoperationen. Handarbeit made in Germany. Die Produkte schicken sie unter anderem an Krankenhäuser in London und Manchester. Seit 8 Monaten stocken sie dort schon vorsorglich die Lager auf, denn wer weiß, wie lange sie noch problemlos auf die Insel liefern können. An den Markern für Gewebeproben und Drähten hängen nicht nur Arbeitsplätze, sondern Menschenleben.
Es könnte schon zu Engpässen kommen, gerade weil wir in unseren Märkten nicht so viele Anbieter haben. Es gibt nur eine Handvoll von Anbietern, die diese Produkte überhaupt herstellen können. Sollte es wirklich so sein, dass die Lagerbestände nicht ausreichen oder dass andere Alternativen Hersteller ausfallen, ist es natürlich so, dass Ärzte sich auch erstmal umgewöhnen müssen auf die neuen Produkte. Und das könnte schon zu Problemen gerade vor Ort in Krankenhäusern führen.
Der Chef wollte in Zukunft eigentlich mehr Produkte nach Großbritannien verkaufen. Jetzt fürchtet er aber auch noch mögliche Zölle. Deswegen überlegt er, sein Geschäft lieber in Polen oder Frankreich auszubauen. Damit ist er nicht allein. Viele Unternehmer denken über neue Abnehmerländer nach.
Es ist momentan so, dass wirklich die Unsicherheit so hoch ist, dass viele Unternehmer gar keine Anfragen oder Aufträge aus England annehmen oder überhaupt je bearbeiten werden oder sogar bearbeiten werden.
Warum?
Weil eben halt keiner weiß, wo der Weg uns hinführt.
Die Unternehmer wollen endlich Klarheit. Der Bundesverband der deutschen Industrie fordert, den Brexit nicht weiter zu verschieben.
Für die Unternehmen bedeutet es jedes Mal erneute Anstrengungen, auf einen bestimmten Tag hinzuarbeiten, an dem dann aber nichts passiert. Und das ist einfach nicht hinnehmbar. Das sind unnütze Kosten.
Jörg Heise hat am meisten Angst vor noch mehr Bürokratie. Denn selbst bei einem geregelten Brexit müsste er seine Produkte unter Umständen für Großbritannien neu zulassen. Das wäre aufwendig und teuer, Ausgang ungewiss.
Zu Besuch bei einem Neuankömmling in Köln. Seit April betreibt Manuel Wirz das deutsche Büro eines britischen Versicherers. 11 Mitarbeiter, ein neues Team, um dem Brexit zu entkommen.
Wir als britischer Versicherer sind davon natürlich insbesondere betroffen, denn wir könnten im schlimmsten Fall nicht mehr für unsere Kunden da sein.
Also 1,5 Jahre Planung, hohe Kosten und viele Nerven haben sie in die Gründung investiert. Aber wie viele britische Unternehmen kommen sie nach Deutschland, besonders nach NRW?
Seit 2016, in den letzten 3 Jahren, hat NRW 106 neue britische Firmen anziehen können. Das ist doppelt so viel wie in den 3 Jahren davor.
Die Versicherer von Newline haben aus der Brexit-Not eine Tugend gemacht.
Wir haben die Möglichkeit, jetzt aus Deutschland heraus auch die noch verbleibenden EU-Mitglieder mit unseren Versicherungsprodukten zu versorgen.
Egal wie der Brexit ausgeht, viele Unternehmen müssen umplanen, umstrukturieren und neue Wege gehen.
Das Hin und Her beim Brexit und die Gefahr eines Austritts ohne Deal war heute auch bestimmendes Thema im Europaparlament in Straßburg. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Das Europaparlament setzt weiter auf eine Lösung des Brexit-Streits mit Großbritannien. Die Abgeordneten plädierten für einen weiteren Aufschub, um einen ungeregelten Austritt zu verhindern. EU-Kommissionspräsident Juncker betonte, die Gefahr eines No-Deal-Brexit bleibe sehr real. Er informierte das Parlament über sein jüngstes Treffen mit dem britischen Premier Johnson. EU-Chefunterhändler Barnier zweifelte die Bereitschaft Johnsons an, tatsächlich über einen neuen Vertrag zu verhandeln. Das Bundeskabinett hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Bürokratie abbauen soll. Vorgesehen sind eine Reihe von Maßnahmen. Unter anderem soll der gelbe Krankenschein durch eine elektronische Meldung beim Arbeitgeber ersetzt werden. Auch Hotelanmeldungen sollen künftig digital erfolgen. Die Meldescheine, die vom Gast auszufüllen sind, entfallen damit. Die Regierung rechnet mit deutlichen Entlastungen für Bürger und Unternehmen. Das Kabinett gab auch grünes Licht für einen Gesetzentwurf, der Paketboten besser vor Ausbeutung schützen soll. Demnach sollen große Paketdienste dafür haften, dass von ihnen beauftragte Subunternehmen die Sozialversicherungsbeiträge korrekt abführen. Zudem entschied das Kabinett, dass der Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr verlängert werden soll. Vorausgesetzt, der Bundestag stimmt zu, läuft das Mandat zur Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte bis Ende Oktober 2020. Auch bei den Waffenexporten nach Saudi-Arabien hat die Bundesregierung eine Entscheidung getroffen. Die Rüstungsgeschäfte mit Riad sollen nun weitere 6 Monate auf Eis liegen. Damit gilt das Waffenembargo bis Ende März 2020. Bis dahin werden keine neuen Rüstungsgeschäfte genehmigt. Auch die Auslieferung bereits genehmigter Exporte bleibt blockiert. Der Exportstopp war unter anderem wegen des Bürgerkriegs im Jemen verhängt worden. US-Außenminister Pompeo ist zu Gesprächen nach Saudi-Arabien gereist. Er verurteilte die Angriffe auf die saudischen Ölanlagen als Kriegshandlung und machte erneut den Iran verantwortlich. Zuvor hatte auch das saudische Militär die Führung in Teheran beschuldigt. Ein Sprecher sagte, Untersuchungen hätten ergeben, dass die Raketen nicht aus dem Jemen abgefeuert wurden. Er präsentierte mutmaßliche Überreste iranischer Drohnen und Marschflugkörper. US-Präsident Trump hat den Diplomaten Robert O'Brien zum neuen nationalen Sicherheitsberater ernannt. Der Jurist war bislang Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im US-Außenministerium. O'Brien wird Trumps 4. Sicherheitsberater und ersetzt John Bolton, den der US-Präsident in der vergangenen Woche entlassen hatte. Grund waren Meinungsverschiedenheiten. Die US-Notenbank Fed hat erneut den Leitzins gesenkt um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt der Zins, zu dem sich Banken Geld von der Notenbank leihen können, nun in einer Spanne von 1,75 bis 2,0%. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Der Zinsentscheidung war ein politischer Streit vorausgegangen. US-Präsident Donald Trump hatte die Notenbank aufgefordert, den Leitzins nach dem Vorbild der EZB auf Null zu senken. Von der Fed hieß es, die Geldpolitik sei allen Amerikanern verpflichtet und nicht einzelnen Parteien. Dabei präsentiert sich die US-Wirtschaft immer noch und allen Handelskonflikten zum Trotz recht robust. Sie ist im vergangenen Quartal um 2% gewachsen. Auch die anderen Eckdaten stimmen. Die Arbeitslosenquote fiel im August auf 3,7%. Die Inflationsrate lag zuletzt mit 1,7% fast auf der von der Notenbank gewünschten Höhe. Die Daten rechtfertigen nicht unbedingt niedrigere Zinsen. Doch die US-Regierung will so ihr Staatsdefizit besser in den Griff bekommen.
Gerd Richter, Georg Baselitz, Anselm Kiefer. Diese Werke hier entstanden in einer Zeit, als sie noch keine Millionen wert waren und die heute weltberühmten deutschen Künstler noch keinen Namen hatten. Richter, Baselitz und Kiefer waren damals so um die 30 Jahre alt und steckten noch in den Anfängen ihres Schaffens. Anselm Kiefer malte eines seiner Hitlergrußgemälde, als er noch in den 70er Jahren bei Josef Beuys in Düsseldorf studierte. Aber nicht jeder junge Maler hat einen so berühmten Mentor, nicht jeder provoziert, so wie es Kiefer damals tat und sofort viel Aufmerksamkeit bekam. Deshalb zeigen jetzt gleich 3 Museen in Bonn, Wiesbaden und Chemnitz, wie die heute 30- bis 40-jährigen Künstler arbeiten. Über den neuen Anstrich junger Malerei in Deutschland, Friederike Hofmann.
Man macht das zum Teil intuitiv, mit ein paar Eckpunkten, wo die Reise hingehen soll.
Max Frintrop konzentriert bei der Arbeit. Nach und nach bringt er unterschiedliche Farben auf die Leinwand auf. Malen ist für ihn ein Prozess. Manchmal 2 Tage, manchmal 1 Woche arbeitet er an einem Kunstwerk. Inzwischen kann er von seiner Arbeit leben, wird von mehreren Galerien vertreten. Das war nicht immer so.
Ich habe so 4 Jahre lang oder so fast nichts verkauft, aber dann dafür halt gejobbt. So Ladenbau, Messebau, Bühnenbau und ganz viele Ausstellungen aufgebaut.
Jetzt hängen seine Werke in mehreren Museen in Deutschland, sowie hier im Kunstmuseum in Bonn. Denn mit 9 Bildern ist er dabei, beim groß angelegten Ausstellungsprojekt zur jungen Malerei in Deutschland. Die Museen zeigen Werke von Malern im Alter von 30 bis 40 Jahren, eine besonders wichtige Phase im Leben der Künstler.
Da haben Sie ein Zeitfenster von 5, 8 Jahren, ja, sagen wir mal zwischen Ihrem 30. und Ende 30 Lebensjahr, in dem Sie wirklich durchstarten können, weil es natürlich auch für Galerien, für den Markt interessant ist, eine junge Position erstmalig zu positionieren und dann eben auch in die Welt rauszutragen.
Das Anliegen der Museen? Sie wollen zeigen, was aktuell in der Malerei passiert. Eine Art Bestandsaufnahme.
Wir haben nach Positionen gesucht, die auf diesem begrenzten Gefirt der Leinwand, muss nicht immer Leinwand sein, zeigen, was die Malerei kann.
Dafür hat ein 7-köpfiges Kuratorenteam über 100 Ateliers besucht und 53 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Auch Jana Schröder ist eine davon.
Also ich habe keine Angst vor der leeren Leinwand oder so. Wenn es doof ist, dann kommt es halt weg oder wird übermalt.
Die Linie steht in ihrem Werk im Mittelpunkt. Grafische Elemente beeinflussen sie. Schröder arbeitet in Serien, das heißt an mehreren Bildern gleichzeitig.
Der einzelne Pinselstrich ist relativ schnell, weil ich mit Geschwindigkeiten sowieso arbeite, mit bewusster Verlangsamung oder bewusster Beschleunigung.
Max Frintrop arbeitet dagegen mit Flächen und Farbverläufen, die Leinwand auf dem Boden. Das Wichtigste für ihn? Als Künstler eine eigene Sprache zu finden und sich nicht nervös machen zu lassen.
Eigentlich sind es meiner Erfahrung nach gerade die Positionen, die es am Anfang schwerer haben, die ein bisschen seltsamer sind, sind die, die sich stärker durchsetzen können.
Max Frintrop ist im Kunstbetrieb angekommen. Diese Bilder sind für eine Messe in Miami bestimmt.
So, fehlt noch der das Wetter malt. Carsten, wie bunt wird's denn?
Ich habe die gesamte Farbpalette aus dem Wettercomputer herausgeholt und zusammengepackt auf eine Europakarte. Und so sieht's aus. Was wir hier sehen, das sind die vom Computer berechneten 2 Meter Lufttemperaturen für die nächsten 48 Stunden. Wir sehen, dass es nachts natürlich jetzt schon relativ kühl wird. Das ist dieses leichte Türkis, tagsüber etwas wärmer. Aber so richtig warm wird es auch nicht. Jetzt für den Freitag können wir hier über Frankreich hingegen schon deutlich nochmal spätsommerliche Temperaturen sehen, die dann am Wochenende auch zu uns nach Deutschland vorankommen. Jetzt können wir aus dem Computer auch noch die Wolken und den Regen dazu packen. Dann sieht das ganze Bild so aus. Und jetzt lohnt es sich einmal hier auf den Atlantik und auf Westeuropa zu achten. Dieses große wolkenfreie Gebiet, was Sie hier sehen, was sich morgen über den britischen Inseln und über Frankreich positioniert, das ist ein Hochdruckgebiet. Und das rutscht dann zum Wochenende langsam weiter nach Deutschland und bringt dann auch diese zumindest spätsommerliche Wärme auch zu uns. Aber eins nach dem anderen, heute Nacht ist es meistens leicht bewölkt oder sternklar. Im äußersten Nordosten gibt es noch immer ein paar kurze Regenschauer. Die Temperaturen gehen weit zurück, meistens auf einstellige Werte und vor allem in den Mittelgebirgen gibt es leichten Bodenfrost oder sogar Frost, ganz aktuell von 22 Uhr, Heidmühle im Bayerischen Wald. Dort ist es jetzt schon frostig, minus 1 Grad, morgen früh könnte es dort sogar minus 3 Grad werden. Dafür morgen Vormittag viel Sonnenschein, im Norden ein paar lockere Wolkenfelder und in Vorpommern immer noch die Möglichkeit von letzten Regenschauern. Am Nachmittag geht es insgesamt doch recht freundlich weiter. Die Temperaturen morgen meistens unter 20 Grad, Ausnahme erneut im äußersten Südwesten Baden-Württembergs, bis zu 21 Grad werden es dort. Der Wind weht nicht mehr so kräftig wie in den letzten Tagen, im Norden aus nordwestlichen, im Süden aus nordöstlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten, am Freitag im Nordosten etwas stärkere Bewölkung, einzelne Regentropfen, sonst sonnig bei bis zu 22 Grad und der Samstag immer sonniger und wärmer, 20 bis 25 Grad.
Schon mal jetzt danke für das schön gelbe Wochenende. Danke, Carsten Schwanke. Und hier im Ersten diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die unheimliche Weltmacht. Wie bedrohlich ist China? Im Nachtmagazin sortiert Julia Senn später um 0 Uhr diesen Nachrichtentag noch einmal für Sie. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.